Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, herzlich willkommen zu Folge 36 von Ein Team, ein Podcast. Heute mal wieder mit einem besonderen Gast. Ich begrüße unseren Mannschaftsarzt, der Orthopäde, dem die Löwen vertrauen. Hallo Dr. Stefan Maibaum.
Ja, grüß dich.
Es geht auch schon direkt los. Wir starten ja als erstes immer mit der Löwen-Live-Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen-Live.
Ja, hier schauen wir normalerweise auf das aktuelle Geschehen, normalerweise auf die sportlichen Ereignisse. Mit dir wollen wir aber diese außergewöhnliche Saison vor allen Dingen aus medizinischer Sicht beleuchten. Bevor wir ins Detail gehen, erstmal allgemein die Frage, jetzt da wir rund drei Viertel der Saison absolviert haben, wie fällt dein Fazit aus Sicht des Mannschaftsarztes aus? Sind wir bislang ganz gut durchgekommen?
Ja, ich denke mal, diese Saison haben wir schon so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit Verletzungen. Es wird dann immer die gleiche Frage gestellt, hat es jetzt was mit Corona im engeren Sinne zu tun? Da kann man sich drüber streiten, da gibt es auch keine Statistiken, die das beweisen. Letztendlich ist es so, dass Verletzungen wie jetzt der Appel, der sich die Schulter verletzt hat beim Fahrradfahren, Muskelfaserrisse, die entstehen immer. Da kann man sich darüber jetzt mal streiten, ob das jetzt Corona-bedingt ist durch die Tatsache, dass das halt sehr unregelmäßig gespielt wird oder auch trainiert wird. Wobei jetzt ja wir jetzt nicht so betroffen sind. Wir hatten ja das Anführungszeichen das Glück, dass wir da zu Beginn betroffen waren und mit die Ersten waren. Von daher ist das immer ein bisschen schwierig. Ich denke mal, es hängt immer damit zusammen und ist der Tatsache geschuldet, dass es halt sehr viele Wettbewerbe gibt, dass Nationalspieler abgestellt werden müssen, dass mangelnde Regenerationszeit, also immer wieder das Gleiche, was man ja in den vergangenen Jahren auch gehört hat. Fakt ist, und das lässt sich auch immer ganz gut auch an Zahlen vergleichen, dass in den Jahren, in denen wir deutscher Meister wurden, Pokalsieger wurden, wir mit unserer Mannschaft die wenigsten Verletzungen in der ganzen Liga hatten. Ja. Und da gibt es ja die Statistiken der Berufsgenossenschaften. Und das ist immer schon, sagen wir mal, ein Gradmesser, wie lange sind wir verletzt, wie viele Ausfallzeiten hatten wir. Das ist, denke ich, schon immer wichtig.
Das heißt, im Umkehrschluss sind wir coronamäßig mit einer gewissen Immunisierung in die Saison gegangen, aber orthopädisch nicht.
Ja, wenn man das so will, kannst du das sagen. Ja. Vielleicht war auch die Vorbereitungszeit letztendlich zu lange. Ja. Das ist ja dann auch immer so, woran liegt es, dass man sich verletzt? Ist die Spannung nicht da und sind Unkonzentriertheiten da im Training oder im Spiel, wo man halt einfach nicht so fokussiert ist aufgrund verschiedener Dinge, ja?
Nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch letztes Jahr wurde die Handball-Bundesliga um zwei Teams erweitert, der Europapokal deutlich aufgestockt. Mit welchem Gefühl bist du denn grundsätzlich mal in diese sehr außergewöhnliche Saison gegangen?
Na gut, es ist, wie schon gesagt, es hängt gar nicht so sehr jetzt mit dieser Saison zusammen, weil es ist einfach so, dass, sage ich mal, die Terminhatz, die ist ja auch von verschiedenen anderen Seiten schon angesprochen wird, dass, glaube ich, einfach wir Ärzte, Mannschaftsärzte, Physiotherapeuten einfach da zu wenig Mitspracherecht haben, um vielleicht, sagen wir mal, mitzuteilen, was letztendlich vernünftig ist. Ja, das hängt ja auch mit ganz anderen Dingen zusammen. Ja, man kann sich drüber streiten, ob jetzt jedes Jahr Weltmeisterschaft, Europameisterschaft sein muss. Und da fehlt halt die Regeneration. Und das ist, denke ich mal, ein großes Manko. Ja.
Bist du persönlich der Meinung, dass das jedes Jahr sein muss? Also ich habe da ja auch meine höchst eigene Meinung zu.
Also ich sage mal, aus medizinischer Sicht bin ich nicht der Meinung. Aus Fansicht, das man ja auch berücksichtigen muss, bin ich auch nicht der Meinung, dass das sein muss. Weil es einfach auch, hört sich vielleicht ein bisschen arrogant, auch uninteressant wird, ne? Vor Jahren wusste man noch, wo die Weltmeisterschaften waren, wo die Olympischen Spiele waren. Durch diese ständigen Wettbewerbe, das ist ja auch in anderen Sportarten, so Biathlon, Skifahren, weiß man ja gar nicht mehr, ist es jetzt Europameisterschaft, ist es jetzt Weltmeisterschaft. Ja. Dann die aufgeblähte Situation macht eine Weltmeisterschaft eher uninteressanter als eine Europameisterschaft. Also das sind Dinge, die als Fan für mich aktuell so und so, ohne Zuschauer, das Ganze nicht interessanter macht.
Der Titel wird ja auch entwertet. Also du wirst heute Weltmeister und kannst dich da gar nicht so lange drüber freuen, weil erstens, wenn der nächste Europameister ist eh schon mal überstrahlt, auch wenn du noch ein Jahr Weltmeister bist, dann kommt ja noch, also jetzt mit Olympia wird die ganze Situation ja eh komplett absurd, wie ich finde. Also da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf, weil für die Spieler ist das ja eine absolute Katastrophe. Da kann ich dann auch so Leute wie Peke und Co. auch nachvollziehen, dass die vielleicht auch in Corona-Zeiten grundsätzlich mal sagen, naja, komm, es ist auch generell mal nicht so schlimm, wenn ich mal eine WM verpasse.
So ist es, ja. Und wenn man jetzt neutrale Betrachter interviewt, die wissen ja gar nicht, was ist denn jetzt nächste Woche eigentlich für eine Quali? Ist es für die Olympiade in 10 Jahren oder ist es für die Europameisterschaft nächstes Jahr? Ja, das weiß man ja gar nicht so.
Ja, das ist tatsächlich, sehe ich ganz genauso. Trotzdem, also Corona, also inwiefern warst du auch in das Corona-Hygienekonzept mit involviert?
Ja gut, es ist, sag ich mal, ein bisschen an mir jetzt nicht so vorbeigelaufen, will ich jetzt nicht sagen, man war schon involviert. Aber letztendlich ist es ja für alle uns neu gewesen, ja, und auch für alle Mannschaften. Das heißt, man musste sich erstmal neu sortieren. Wie gesagt, für uns nochmal war das Besondere, dass wir als Erster betroffen waren. Und zwar relativ schnell und relativ auch in der Anzahl, sagen wir mal, massiv betroffen. Und da wusste man ja gar nicht, wie man da jetzt mit umzugehen hat. Man ist eine gewisse Unsicherheit. Wenn das jetzt heute passiert, dann ist wahrscheinlich, ist man schon ein bisschen abgestumpfter, man weiß, wie man damit umzugehen hat, ne? Aber grundsätzlich ist das jetzt erstmal ein Austausch gewesen mit dem Gesundheitsamt. Die mussten ja auch erst lernen, ja, da mussten wir dann immer anrufen, wie ist das dann, und wann muss wieder der nächste Test, wie lang Quarantäne? Das war also schon ein großes Fragezeichen.
Wie froh warst du persönlich, dass du mit, jetzt hätte ich fast gesagt, Dr. Mario Steinhauser, mit Dr. Uli Steinhauser noch einen Lungenarzt an deiner Seite hattest, sodass diese ganze Corona-Situation an sich bei den Löwen ja schon dann auch ganz gut ärztlich abgedeckt war, oder?
Ja, grundsätzlich, dafür ist er ja auch da, dass er in unser Netzwerk passt. Das ist jetzt halt dieses Jahr oder diese Saison so gewesen, dass halt von internistischer Seite das schon mal ein Schwerpunkt war, was ja sonst Gott sei Dank auch weniger ist. Und dann ist man natürlich auch froh, wenn man auf einen Facharzt und einen Fachmann zurückgreifen kann. Man muss sich ja auch dann immer verlassen, ne, dass das, was jemand anders sagt, dass das dann auch Hand und Fuß hat. Weil letztendlich ist man als, sag ich mal, Teamarzt ja verantwortlich für das gesamte Team. Ja? Und hinterher fragt dann niemand, wer jetzt da letztendlich was nicht richtig gemacht hat.
Es war ja schon auch eine spooky Situation, wenn wir mal ehrlich sind, weil wir hatten Uli damals ja auch im Podcast, hauptsächlich zu Corona-Themen. Aber wenn dir dann ein Lungen, also ein Facharzt für Lungen sagt, ich weiß eigentlich auch nicht so viel, das ist halt schon, dadurch wurde uns oder mir persönlich auch erstmal klar, mit was wir es da eigentlich zu tun haben, nämlich mit einer Situation, mit einer Krankheit, die wir alle nicht einschätzen können, wo wir alle komplett vor einem weißen Blatt Papier sitzen und im Endeffekt nur raten und hoffen können, dass das Virus sich so verhält, wie sich andere Coronaviren verhalten haben. Du hast aber natürlich jetzt,
ja. Letztendlich war es so, dass zu dieser gleichen Zeit einer meiner besten Freunde, der lag auf der Intensivstation in Murnau und war beatmet, und da hat man schon auch, sagen wir mal, den Ernst der Lage, da war 50-50, da hat man schon den Ernst der Lage erkannt, ja, auch mein Sohn war ja erkrankt und ich ja auch selbst, sagen wir mal, mit Symptomen, aber das war ja nicht vergleichbar, wie wenn dann halt jetzt jemand auf der Intensivstation liegt und, sagen wir mal, und sein Leben ringt, und der war 66, also ist es nicht unbedingt fortgeschritten.
Nee. Also ich stehe mittlerweile dazu. Ich war einer von denen, die am Anfang gesagt haben, also ich meine, ist ja auch logisch, wenn es an dein eigenes Portemonnaie geht, wenn du auf einmal, wenn du dein Geld mit Handball und Live-Sport verdienst und auf einmal ist da nichts mehr, dann ist man am Anfang geneigt zu sagen, sag mal, warum macht ihr eigentlich so ein Theater mittlerweile? Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo dann die ersten Leute infiziert sind, die man kennt, die dann auch schwerere Verläufe hatten, und dann fängt das mit dem Umdenken langsam an. Also wenn ich mir heute überlegen würde, was ich damals so im privaten Bereich in Diskussion so von mir gegeben habe, da möchte ich mir eigentlich selber den Mund verbieten, rückwirkend, ja, was aber leider nicht mehr möglich ist.
Haben ja auch Experten so von sich gegeben. Ja, das ist ja einfach so, das ist der Tatsache geschuldet. Man weiß oder wusste nicht, wie die Verläufe sind, wie man damit umzugehen hat.
Ja. Insgesamt sieht man aber trotzdem bei uns, bei den Rhein-Neckar-Löwen, wir haben diese extreme Nachholhatz nicht erlebt, weil unsere Hygienekonzepte dann ganz gut funktioniert haben. Eine Mischung aus guten Hygienekonzepten, aber natürlich auch einer gewissen Herdenimmunität bei uns innerhalb der Mannschaft. Speziell Uwe hätte ja mal in Quarantäne gemusst, wenn er nicht schon infiziert gewesen wäre, als die Sache mit Jogi Bitter damals rauskam. Aber als Orthopäde würdest du sagen, dass uns diese Situation aber trotzdem auch geholfen hat, dass wir eben nicht dieses Extreme hatten?
Ja, also momentan sicherlich schon, ja, weil wie gesagt, wir zu Beginn betroffen waren und von daher jetzt nicht, sagen wir mal, in Quarantäne müssen, toi toi toi, und irgendwelche Spiele nachholen müssen, ja. Das wäre sicherlich schon nochmal eine andere Nummer, ja.
Ja, also wir klopfen auf Holz, dass sich genau. Das vorerst nicht ändert. Ja. Vor allem, weil wir jetzt momentan ja auch einige Sachen vorhaben, genau. Mit EHF-Pokal, Final Four und solchen Sachen. Trotzdem, wir hatten dieses Jahr, hast du ja auch angedeutet, viele Verletzte, Apfel, Palle, Kohli, Uwe, Jesper und auch Ilja. Würdest du schon auch sagen, dass es diesen Zusammenhang gibt, dass die Corona-Krise da schon seine Rolle gespielt hat, mal abgesehen von Apfel, weil also das Coronavirus hat ihn ja nicht vom Fahrrad geschubst?
Ehrliche Antwort, nein.
Okay.
Also wie gesagt, dadurch, dass auch die, wenn man jetzt, sage ich mal, jetzt eine Quarantänezeit gehabt hätte in den letzten Wochen, wenn Spieler richtig mit Symptomen behaftet worden wären, die Schwierigkeiten gehabt hätten, wieder Anschluss zu finden, rein konditionell, und sich dann eine Muskelverletzung zuziehen, das glaube ich nicht. Einfach weil halt die Muskelverletzung dazugehört im Laufe einer Saison. Dass, wenn sich jetzt einer den Finger luxiert, dann ist es nicht Corona-bedingt. Wenn sich jetzt einer den Meniskus verletzt, dann ist es nicht Corona-bedingt. Wenn jetzt einer im Jahr oder in der Saison viermal sich am gleichen Muskel verletzen würde oder Probleme hätte, dann kommen so Dinge wie virale Geschichten ja immer dazu. Ja? Aber da wir das nicht hatten, würde ich sagen, nein, das ist Zufall.
Kannst du uns mal kurz ein Update geben, wie der Stand bei den aktuell Verletzten so ist? Also wann können wir zum Beispiel mit Jesper wieder rechnen?
Also Jesper sieht ganz gut aus. Und das sage ich jetzt, die Trainer wissen es vielleicht noch nicht. Okay.
Können ja den Podcast hören.
Das sieht ganz gut aus. Ilja auch. Jesper fängt nächste Woche ein bisschen an zu laufen. Bei Apple muss man ein bisschen abwarten. Aber die Hoffnung ist durchaus gegeben, dass er im EHF Final Four spielen oder einsatzbereit wäre.
Oh, das wäre natürlich geil.
Bei Uwe müssen wir mal gucken. Ja, und Ilja, denke ich, wenn jetzt nicht noch was dazwischen kommt, dass der auch ganz gute Chancen hat, dabei zu sein.
Das ist ja auch eigentlich, dieser Erfolg, dass wir im Final Four spielen, ist ja auch für uns deshalb schön, weil wir auch wieder ein Ziel vor Augen haben. Also in der Liga, klar, Platz 3 wäre schön, aber für unsere Sachen oder für das, was wir nächstes Jahr vorhaben, nämlich international zu spielen, würde ja Platz 3 bis 5 oder 6 auch reichen. Aber dieses Final Four ist natürlich auch nochmal ein zeitliches Wunsch-Event, was wir uns dann da nochmal setzen. Das heißt, bei Uwe bist du dir jetzt nicht ganz so sicher, dass der vielleicht bis dahin wieder...
Na gut, es ist einfach so, wenn man eine Meniskusoperation hat und dann muss man einfach 6 Wochen einkalkulieren, dann ist immer die Frage, ja, 6 Wochen auf der Platte oder 6 Wochen im Training. Grundsätzlich machen wir es mit der medizinischen Abteilung, mit den Physios immer so, dass wir eigentlich kein Fenster vorgeben, weil es auch immer dann einen Druck entwickelt, sondern wir gucken von Woche zu Woche. Und jetzt sind wir 3 Wochen, und heute vor 3 Wochen ist er operiert worden, ist er eigentlich im guten Zeitfenster, das Knie reagiert nicht und bei Belastungen, und von daher ist er auf einem guten Weg.
Wir drücken die Daumen. Bei Apfel ist es ja auch wichtig, dass er einfach mal wieder da ist, oder? Richtig. Also von seiner ganzen Art und Weise ist es auch wichtig. Also finde ich, hilft er der Mannschaft und der Stimmung in der Mannschaft schon auch weiter, wenn er einfach nur dabei ist, oder?
Auf jeden Fall, ne? Und man kann es ja so sehen, je mehr hinter der Bank sitzen, ist die Stimmung natürlich auch besser als... Aber nee, Schatz beiseite. Kleider Apfel ist natürlich durch seine Persönlichkeit eine Bereicherung, ja.
Ja, wenn wir dann nochmal generell diesen Schwenk zur Belastung, vielleicht auch mal Corona, so ein bisschen mal außen vor gelassen. Philipp Hiecher hat ja vor kurzem eine Diskussion neu entfacht, als er sagte, von der Belastung her ist es für einen, ist es für Spitzensportler eine Situation, die Spuren hinterlassen wird. Hinten raus werden diese Wochen der Terminhatz manche Profikarrieren sicherlich etwas abkürzen. Davon bin ich überzeugt. Wie lautet deine Meinung aus Medizinersicht zu dieser Sache? Das Thema Überbelastung, das haben wir ja nicht erst seit Corona, sondern das ist im Handball ja schon so alt wie Harz.
Richtig, letztendlich geht es ja immer darum zu beweisen, dass es so ist. Ja, und sind Zahlen dafür verantwortlich, die ich jetzt aus dem Kopf natürlich auch nicht repräsentieren kann, weil ich jetzt auch kein Zahlenmensch bin. Ich denke mal, das hat er aus einer Emotion heraus getätigt, die er vielleicht heute auch nicht mehr so machen würde. Klar ist, es ist eine gelenkbelastende Sportart, wie andere Sportarten auch. Und trotzdem ist es sicherlich nicht so, dass man sagen kann, jawohl, der wird jetzt, weil er halt jetzt häufiger verletzt ist, später Probleme bekommen. Ja, das kann man so letztendlich nicht sagen. Unterm Strich ist es so, je häufiger ich Verletzungen an einem gleichen Gelenk hatte, also wenn ich jetzt einen Kreuzbandriss habe, dann verletze ich mich nochmal, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich halt später vielleicht auch Folgeschäden habe. Wenn ein Handballer später mal über Probleme in der Schulter klagt oder er den Ellenbogen nicht mehr richtig gerade bekommt, dann sind es natürlich auch Folgen von seinem Profisport. Aber sicherlich nicht unbedingt jetzt der Tatsache geschuldet, dass er jetzt mal 5 Jahre hintereinander vermehrt, einsatzfähig sein muss.
Rechnen wir es mal kurz durch. Hätte ein Löwenspieler in dieser Saison alle Pflichtspiele bestritten und bei der WM das Finale erreicht, also zum Beispiel ein schwedischer Torwart, dann wäre er jetzt seit Anfang Oktober bei 28 Bundesligaspielen, 15 Europapokalpartien, 9 WM-Auftritten und 7 Quali-Spielen mit der Nationalmannschaft. Das macht in Summe 59 Spiele in 7 Monaten. Ich als Laie würde sagen, das ist schon relativ viel, oder?
Das ist relativ viel, ja. Und wenn man das halt mit Fußball, unserem lieben Vergleichssport, vergleicht, ne, dann können die schon mal einpacken, ja. Ja, es ist so, das sind wir wieder beim gleichen Thema. Letztendlich machen die Spieler ja nicht die Termine, die Spieler blähen den ganzen Wettbewerb nicht auf, sondern es sind andere, die das für gut heißen und letztendlich interessiert es die ja weniger, ob dann jetzt ein Spieler XY in 10 Jahren eine Arthrose hat oder nicht oder. Ja, das ist immer eine Momentaufnahme und von daher kann man nur, sagen, mehr Regeneration wäre wünschenswert und weniger Spiele in der Bundesliga sicherlich auch. Dass es jetzt auf 20 aufgestockt ist, hat ja auch der Tatsache geschuldet, dass es Corona ist. Man kann nur hoffen, dass es auch wieder irgendwann mal reduziert wird. Und trotzdem glaube ich, zumindest gelesen zu haben, dass es ja nicht unbedingt mehr Spiele sind, weil halt ja auch Europapokalspiele weggefallen sind.
DHB-Pokal ist ja komplett gecancelt worden.
Aber nochmal, ich glaube, das Entscheidende ist einfach die mangelnde Regeneration in verschiedenen Perioden. Ja? Also zwischen Weihnachten und Neujahr, da jetzt nochmal eine WM oder eine EM zu machen, mit dem aufgeblähten Spielmodus, das halte ich für wenig gut.
Also es ist tatsächlich so, dass die Anzahl der Bundesligisten nächstes Jahr schon wieder bereinigt wird. Also dieses Jahr steigen 4 Teams ab, was ja normalerweise nur 2 sind. Das ist natürlich bitter, klar, wenn ich jetzt mal gucke, wer auf den letzten 4 Plätzen steht. Unter anderem die Ludwigshafener, die ja jetzt sich wirklich wie ein gallisches Dorf gehalten haben in der Bundesliga. Aber beim Thema Belastungssteuerung, inwiefern stehst du denn diesbezüglich auch im Austausch mit dem Trainerteam? Also gibt es dann auch schon mal den Fall, dass du zu Schwalbe gehst und sagst, ach, bei dem Spieler würde ich jetzt ehrlicherweise mal gucken, ob der die nächsten 4 Spiele alle machen muss? Oder,
Ja, also es ist ein großer Austausch, gar nicht so sehr unbedingt mit mir, sondern das macht dann auch der Sascha und auch Athletiktrainer. Es hängt immer so ein bisschen ab vom Trainer. Ne? Ist da mal mit den letzten beiden Trainern, mit Nico und mit jetzt Schwalbe, konnte man das gut kommunizieren, da war es auch kein großes Thema, das zu erklären. Dann gibt es sicherlich andere Trainer, wo man sagt, wo die sagen, nee, das geht nicht oder das machen wir jetzt nicht oder. Also das hängt immer so ein bisschen persönlich ab. Jetzt im aktuellen Fall ist es kein Problem.
Also wie deine Arbeit genau aussieht bei den Löwen, das hören wir uns später an. Jetzt kommen wir erstmal zu meiner Lieblingskategorie. Bist du regelmäßiger Hörer von Ein Team, ein Podcast? Schon mal reingehört?
Ja, 1-2 Mal habe ich mal so teilweise reingehört, ja.
Weil jetzt kommt die böse Kategorie.
Okay.
Löwen fragen Löwen.
Hier ist eigentlich alles möglich. Gleich zu Beginn der Kategorie muss ich einen ersten kleinen Mini-Erfolg feiern. Wir haben ja lange dafür gekämpft. Es war ein hartes Stück Arbeit. Für eine ganze Folge konnten wir unsere Physios zwar noch nicht überreden, aber zumindest wurde eine Frage gestellt. Besser gesagt sogar gleich mehrere. Sascha Panda hat nämlich zum Beispiel folgende Frage gestellt.
Hallo Doc, grüße dich, Sascha hier. Ich habe da eine Frage, die mich eigentlich schon seit Jahren quält. Du wirst ja in unseren Kreisen ab und zu Doc House genannt, da ist mir der Hintergrund bekannt. Allerdings wird auch immer wieder der Name Doc Hollywood genannt, der gefällt mir sehr gut. Passt irgendwie auch zu dir, allerdings kenne ich da die Hintergründe nicht. Vielleicht kannst du mich oder uns da mal aufklären. Ich danke dir, ciao.
Jetzt bin ich aber auch gespannt.
Doc Hollywood oder Doc Holiday?
Ach so.
Ja, ich denke, er meint Doc Holiday, weil den Namen kenne ich. Doc Hollywood, da hat er wahrscheinlich was vermischt. Also Doc Holiday, ja, ich weiß gar nicht, wer das irgendwie mal initiiert hat. Es ist einfach so, ich habe halt viel Urlaub. Aber ich arbeite auch viel und wir sind halt in einer größeren orthopädischen Praxis mit vielen Partnern und deswegen erlaube ich mir dann auch mal öfters in Urlaub zu gehen. Außerdem bin ich in einem reiferen Alter, wo ich halt auch mal Urlaub brauche und dann bin ich wieder voll einsatzfähig. Aber der Name kommt sicherlich daher, dass man vermeintlich meint, dass ich vermehrt im Urlaub bin.
Ja, dieser Eindruck entsteht dann gerne schon mal, ne?
Aber gut, damit kann ich gut leben, habe ich kein Problem mit.
Das hätte ich persönlich auch nicht. Die nächste Frage kommt, glaube ich, auch von Sascha. Okay. Ich höre mal rein.
Ein weiteres Rätsel, was wir uns die Jahre auch bei dir gestellt haben, ist, dass du ja sehr gerne auch im Hawaii-Hemd und Tanzschuhen zu den Spielen kommst. Und auch da war immer die Frage, welchen Tanzkurs du da belegst. Also ist es Salsa, Merengue oder sonstiges, sind ja so solche leichte Sandaletten. Insofern auch da bitte uns nochmal aufklären, welchen Tanz du da bevorzugst und ja, vielleicht auch in welche Tanzschule du da gehst. Ich danke dir, viel Spaß weiterhin, ciao.
Lieber Sascha, das Problem ist, dass ich halt nie in der Tanzschule war und ich bevorzuge halt leichte Schuhe, im Sommer Espadrilles. Da werde ich halt immer mal schon von dem einen oder anderen aufgezogen. Ja, ich bevorzuge auch manchmal Blumen oder schöne helle oder mit Farben. Das Problem ist halt ganz einfach, dass das halt die wenigsten tragen können bei uns und ich gehöre halt leider dazu und von daher bin ich da ganz entspannt. Außerdem ist es ja auch so, das ist immer noch ein Thema, das ist auch das, was jung hält, dass man immer darauf achten muss, was man anhat und das hält auch von der Sprache jung, aber einen Tanzkurs speziell, außer Blues in früherer Zeit, habe ich nicht gemacht.
Ah, okay. Also ich habe dich noch nie im Hawaii-Hemd gesehen.
Ja, das sage ich jetzt wie immer ein bisschen übertrieben. Ja, also
Würdest du sagen, unsere Physios übertreiben Dinge? Das wäre mir ja komplett neu.
Bleibt jetzt intern.
Ja, offensichtlich bleibt ja alles, was diese Physios angeht, intern. Weil auch du, ich nehme dich auch nochmal in die Pflicht, wir müssen zumindest einen mal in unseren Podcast bekommen. Das gibt's ja nicht. Also mittlerweile, ich habe Jenny fast so weit, dass sie mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen droht, wenn die nicht mal in unseren Podcast
kommt. Ja, dem muss man einfach sagen, dass ja nicht unbedingt ein Video erforderlich ist, sondern es reicht ja, wenn sie nur sprechen.
Sag ich ja. Also ich glaube, das wäre tatsächlich ein Knaller, wenn die mal so erzählen würden, wie sie könnten. Ja. Aber das ist uns ja auch klar, dass das nicht passieren wird. Michael Appelgren hat eine Frage gestellt.
Hallo, Stefan Maips im Maibau. Apfelhe. Ich habe eine Frage an dich. Und um das zu erklären, ist es ja bei jeder Handballer müssen wir auch was nach der Karriere als einplanen. So wir wissen, dass wir auch was in die Zukunft was machen können, nicht nur Handball spielen, weil das ging ja nur eine bestimmte Zeit. Und so ist es ja auch als Superarzt, wie du bist. Deswegen möchte ich fragen, ob du auch eine Karriere als Künstler vorstellen könntest, nach der Karriere, vor allem beim Malen. Ja, viel Spaß noch im Podcast. Tschüss.
Nein, eigentlich habe ich das nicht vor. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Knackpunkt. Ich weiß noch nicht, was ich dann wirklich machen will, wenn ich mal nicht mehr als Arzt praktiziere. Aber als Künstler.
Also ich weiß, wir wissen nicht genau, in welche Richtung es gemeint ist. Er hat so ein Emoji dazu gemacht. Ja. Also für unsere Hörer, wir sind ja kameramäßig verbunden. Siehst du, das ist, deswegen hätte ich jetzt auf Bildmalen getippt.
Ach so. Jetzt weiß ich. Ja gut, es hängt damit zusammen, dass meine liebe Frau, die hat letztes Jahr im April angefangen, in Corona-Zeiten zu malen. Mhm. Und ich habe einmal ein Bild auch aus Lust mal mitgemalt. Mit schönen bunten Farben wie meine Hemden. Und das habe ich jetzt in meinem Sprechzimmer aufgehängt. Und das habe ich dann dem Appel gezeigt. Und der hatte dann, wie immer, sehr charmant gesagt, oh, Stefan, oh, Meipse, sieht schön aus. Gut, vielleicht für die Zeit danach.
Okay, das habe ich mir gedacht gehabt, weil wir haben das nämlich so, er hat geschrieben, ob du nach der Karriere als Künstler auftreten würdest. Ich habe mir aber dann gedacht, durch das Emoji, dass es eher um Bildermalen genau. geht. Oder bist du heimlich als Comedian aktiv?
Nein.
Okay. So, ich, um ein bisschen Abwechslung zu haben, ja, wobei nachher überschneidet sich das. Nee, wir machen dann doch erst noch die Spieler. Wir haben noch eine vom Uwe.
Servus Doc, ich hoffe, es läuft für dich schön im Podcast und du hast viel Spaß mit unserem Kevin. Eine Frage hätte ich noch an dich, beziehungsweise ich wurde auch schon mehrfach darauf angesprochen. Du bist ja bekannt für deinen extravaganten und farbenfrohen Kleidungsstil. Kannst du uns da mal ein paar Tipps geben für die Komposition unserer Kleidungsstücke? Oder hast du da selbst vielleicht sogar einen Stylisten oder eine Stylistin zur Hand, die dir dabei hilft? Vielleicht kannst du uns diese Frage nochmal beantworten. Viele Grüße, dein Uwe. Ciao.
Ja, es scheint ja richtig das Problem zu sein. Okay.
Nein, ja, Problem nicht.
Also, Stylistin habe ich natürlich meine liebe Frau, die da sich schon gut auskennt, aber die sagt immer nur, wenn ich was nicht tragen kann. Also die sitzt, sagt dann, das geht jetzt gar nicht. Aber ansonsten habe ich auch schon so meinen eigenen Kopf. Manchmal liege ich daneben. Ich habe dann manchmal auch bunte Sonnenbrille mit buntem Glas und ja, aber ich denke mal, ein bisschen Farbenfrohheit oder wie man das nennt, ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringen, ist nicht schlecht. Ich stehe dazu.
Ich finde das super. Vor allem, wir haben ja gerade bei den Rhein-Neckar-Löwen, das war ja auch schon mal ein paar Mal Thema in der Geschäftsstelle, wir haben ja tatsächlich über all die Jahre, immer wenn Olli entscheiden durfte, was es für Klamotten gibt, dann war die immer grau mit grau und ein bisschen grau.
Ja.
Also ein bisschen mehr Farben. Ja, stimmt eigentlich. Farbenfrohheit, bisschen mehr Farbe würde tatsächlich auch den Klamotten mal gut tun, oder? Vielleicht musst du mal unsere Klamotten raussuchen.
Ja, ich werde nicht gefragt. Also gut. Aber vielleicht das ist dann die Zeit danach, wenn ich dann nicht mehr Mannschaftsarzt bin, dann kann ich ja Berater werden für Klamotten.
Ich habe mir das ja wieder ein bisschen abgewöhnt, weil zwischenzeitlich trage ich auch gerne mal einen bunten Pulli, ein buntes T-Shirt, aber jedes Mal, wenn ich das poste, ein Bild von mir poste in einem bunten T-Shirt, kriege ich jedes Mal wirklich, ohne Witz, 5 bis 10 Kommentare pro Bild. Oh, sieht der feine Herr aus wie Bob Hanning? Hat Bob Hanning den Pulli gekauft? Hast du von Bob Hanning den Stil abgeguckt? Deswegen mache ich das nicht mehr.
Ja, gut, ich denke mal, da sind wir uns einig, dass das nochmal ein ganz großer Schritt ist.
Ja, auch finanziell übrigens.
Auch
also
das, ja.
An alle Fans da draußen, die dann immer über meinen Puma-Pulli, der bunt ist, sich dann darüber aufregen. Also die Pullis, die der Bob Hanning da trägt, die sind nochmal eine ganz andere Preiskategorie.
Ja, teure Pulli macht eigentlich größer, ne?
So sieht's aus. Anderes, das ist doch schon wieder ein anderes Thema. Dann kommen wir zu den Fanfragen. Simon hat über Instagram gefragt, wie schwer ist es, einem angeschlagenen Spieler zu sagen, dass er nicht spielen sollte?
Ja, gute Frage. Ich denke mal, das muss man mit der Sensibilität rüberbringst, hängt auch immer davon ab, wann jetzt jemand verletzt ist. Ist er zu Beginn einer Saison verletzt? Ist er zum wichtigen Spiel verletzt, zum Final Four? Aber letztendlich ist es ja immer ein Austausch der Kommunikation, auch mit den Physios, dass man, und meistens wissen es die Spieler ja auch, ja, dass man eine Verletzung hat, mit der einfach das nicht möglich ist zu spielen. Ja. Schlimm ist es immer, wenn man halt, sage ich mal, eine Verletzung hat, man kommt wieder zurück und man ist wieder verletzt, ne? Also so wie jetzt bei Jeppe oder so. Ja. Also das ist dann schon schwierig. Wie gesagt, es hängt ein bisschen von der Situation ab, man kann es nicht so pauschal sagen. In den meisten Fällen findet es, wird es akzeptiert und auch verstanden. Darum geht es ja.
Ist dann auch zum Beispiel hart, wenn ich jetzt mal an Marius Steinhauser denke damals. Der hatte ja zwei Kreuzbandrisse. Da macht sich so ein junger Kerl ja wahrscheinlich auch Gedanken überhaupt über eine Karriere. Ja. Kann es überhaupt eine Karriere geben?
Ja gut, Marius, mit dem bin ich auch noch so ganz gut in Kontakt. Und ich glaube, das ist schon jemand, der das auch zu schätzen weiß, dass gerade auch ich ihm so persönlich immer geholfen habe, nicht jetzt in der Verletzung, sage ich mal, oder dass man das Kreuzband nochmal operiert hat, sondern einfach, dass man gesagt hat, okay, du hast Chancen, dass das wieder wird. Ja? Mhm. Und das ist ja, sage ich mal, die Aufgabe, dass man das auch, sag mal, als Mannschaftsarzt von Sportlern oder generell, dass man halt gute Nachrichten rüberbringt und dass man das nicht vermittelt, dass man sagt, okay, dann sucht er halt was anderes oder so. Das verstehen die Spieler nicht, das wollen sie nicht verstehen und dann ist man auch falsch am Platz. Also das ist halt schon mal auch der große Unterschied, sagen wir mal, zwischen einem Mannschaftsarzt oder generell, wenn man einen Sportler betreut und einem, sage ich mal, ja, der damit jetzt nicht so viel am Hut hat. Ja. Also auch Psychologie verantwortlich, weil man ist ja jeden Tag mit dem, oder nicht jeden Tag, aber man ist ja sehr eng mit ihm, sagen wir mal, im Austausch, man sieht ihn oft, man sieht das Knie oft. Das ist ja nicht so, dass man jetzt einmal ein Knie sieht und dann sieht man ein halbes Jahr nicht. Und das ist immer auch die große Führung des Spielers oder den verletzten Spieler, ja, wieder zurückzuholen. Oder Michi Müller, kann ich mir auch mal dran erinnern, der hatte auch zwei, drei Operationen hintereinander. Da werden dann schon Mannskerle auch mal sensibel, ja.
Ja, das kann ich, ja, vor allem, ich sage, es geht ja nicht irgendwie um ein Hobby, sondern genau. Es ist natürlich ein Beruf, es ist eine Leidenschaft, es ist ein Traum. Auch umso schöner dann auch, wenn wir jetzt mal über Steini gesprochen haben, um zu sehen, dass er jetzt heute bei Flensburg leider in den falschen Farben, aber große Erfolge feiert.
Genau.
Dann hat der D. Augustin stellvertretend für ganz viele Fans, also offensichtlich ist diese Frage nicht, also wenig überraschend oft das gekommen. Wer hat denn die meisten WWchen?
Wer hat die meisten WWchen? Also WWchen heißt ja für mich, man kommt, der Spieler kommt und man weiß, dass er nichts hat. So, also der Rafa war früher so jemand, der brauchte also einmal in der Woche so einen angedeutete Spritzchen oder Aufmerksamkeit, ja, und dann wusste man das und wenn er nicht einmal in der Woche nicht da war, dann hat man sich echt ernsthaft Gedanken gemacht, dass er vielleicht doch schwerer verletzt ist, ja. Ja, es ist, sage ich mal so, sagen wir mal, Palle ist schon jemand, der keine Wehwehchen hat, aber Palle ist schon jemand, der halt aufgrund seiner jetzt schon lange Zeit, die er als Hochleistungssportler tätig ist, muss man schon sehr immer auch moderat belasten und dann auch eingehen. Und man muss letztendlich immer erstmal alles ernst nehmen. Ne? Aber ansonsten haben wir jetzt aktuell, müssen wir mal kurz überblicken, würde ich sagen, keine Weicheier in der Mannschaft. Mhm.
Dann haben wir eine Frage von FKRNPR. Wie ist dein Verhältnis zu den Schiedsrichtern während des Spiels?
Grundsätzlich gut.
Hat das einen Hintergrund, diese Frage? Oder?
Ja gut, ich denke mal, das ist ja bekannt. Die Frage ist wahrscheinlich nicht überraschend, dass ich manchmal so hin und wieder mein Problem habe mit den Schiedsrichtern. Das ist sicherlich emotional bedingt, das kann man auch nicht abschalten. Vielleicht bin ich deswegen auch von auf der Bank, also hinter die Bank abkommandiert worden. Weiß ich nicht so ganz genau. Aber Ja, das zieht sich durch wie so ein roter Faden, seit ich halt mich da für Handball zu den Östringer Zeiten da engagiert habe. Ich denke mal so, dass das, ja, das ist schon eine schwierige Aufgabe, aber die haben halt auch eine richtige Verantwortung. Und ich bin ein bisschen so ein Gerechtigkeitsfanatiker, und wenn man sich dann so ein bisschen ungerecht behandelt fühlt durch den ein oder anderen Pfiff, dann kann ich mich schon aufregen. Ja. Und die müssen sich auch bewusst sein, was sie halt für eine Verantwortung haben, die Schiedsrichter. Ne? Das ist jetzt keine Trillerpfeife, wo man mal reinpustet, ja? Sondern die können schon ja auch ganz wichtige Entscheidungen treffen. Ne? Und wenn man das, sage ich mal, einfach so die Situation berücksichtigt, wenn Flensburg vielleicht am Ende der Saison mit einem Punkt deutscher Meister wird und man unser Spiel berücksichtigt gegen Flensburg, ja, das ist dann schon so ein bisschen die letzten paar Sekunden. Ja.
Ich glaube, da sind wir uns sehr einig, wobei man aber auch sagt, man muss auch ehrlich sagen, das Spiel haben wir auch selber in den Sand gesetzt.
Ja, also ja, klar,
die letzte Situation, da dürfen wir es ja gar nicht zu kommen lassen. Ich meine, wenn wir dann 8 Tore Führung gegen Flensburg weggeben. Aber du, also, und jetzt stell dir das mal vor, jemand, der genauso emotional gegenüber Schiedsrichtern ist wie du, hat noch ein Mikro in der Hand, dann sind wir nämlich bei mir. So oft habe ich eine blutige Lippe nachher, weil ich dann mich dazu zwingen muss, jetzt diese 2 Minuten und unter diesen 7 Meter jetzt doch noch seriös rüberbringen zu müssen. Aber ich könnte zwischendurch auch. Ich finde, Handball ist halt auch eine Sportart. Ich bin nach wie vor der Meinung, Schiedsrichter haben zu viel Einfluss, oder das ist nicht zu viel Einfluss, aber Schiedsrichter haben im Handball einfach von allen Sportarten so noch zu viel Einfluss. Ja, ist schon so. Weil so viel Ermessensspielraum da ist. Es gibt keine Shotclock, es gibt, du kannst eigentlich viele Dinge 50-50 pfeifen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es auch den einen oder anderen Schiri schon gegeben hat bei uns, der uns auch einfach nicht mag. Also,
wir kennen das aus eigener Erfahrung. Es ist ja einfach so, wir haben ja früher auch ein bisschen was sportlich betätigt. Und da ist es einfach so, wenn dir jemand sympathisch ist, dann kann er das Spiel so ein bisschen leiden. Wenn er dir unsympathisch ist, dann ist es einfach. Es ist menschlich. Es ist menschlich.
Ja.
Nur es geht mir immer so ein bisschen um die Bewusstheit der Verantwortung, die man hier hat. Ja? Und das ist ja im Fußball genauso.
Ja, ja, das denke ich auch. Wir werden ja hautnah dabei sein, wer am Ende deutscher Meister wird. Weil das letzte Spiel zu Hause gegen den THW Kiel, entweder wird bei uns die Schale übergeben oder nicht. Das wird auf jeden Fall noch spannend.
Ja.
Wir werden das Zünglein an der Waage nochmal sein. Madi Anton hat eine Frage. Was sollte ich als Jugendtrainer im Training oder Spiel dabei haben? Ich gehe davon aus, um schnell Hilfe leisten zu können.
Also Pflaster? Nee, also
schönes Einhornpflästerchen.
Also, ja, es ist eine gute Frage. Ich denke mal, man sollte halt schon Eisspray dabei haben, man sollte ein Kühlpack dabei haben, eine Binde, also eine elastische Binde, um dann das Kühlsystem, sag mal, ans Sprunggelenk zu bringen. Vielleicht noch eine Salbe und tatsächlich vielleicht auch mal noch eine sterile Kompresse. Das heißt, wenn jemand blutet, dass man das zumindest draufkleben kann. Desinfektionsspray ist wichtig. Das ist immer so. Dann kann man schon auch mal eine Schmerztablette drin haben, aber das ist ja immer die Frage, ob man das überhaupt darf als nicht medizinischer Ausgebildeter. Aber grundsätzlich ist nicht verkehrt.
Vor allen Dingen, also ich habe ja auch unheimlich viel professionelle Sporterfahrung aus der Kreisliga im Fußball. Und Eisspray hilft doch gegen alles, oder nicht?
Also Eisspray hilft gegen alles.
Ja. Eisspray drauf, fertig.
Gegen Kopfweh am nächsten Tag.
Absolutes Allround-Produkt. Eisspray und Pferdesalbe. Wir hatten früher beim Fußball so einen Betreuer, der hatte 3 Dinge immer dabei. Und meine ganzen Fußballkumpels, die das jetzt hören, die lachen sich tot, weil die genau sofort wissen, um was es geht. Der hat Eisspray, Pferdesalbe und Hanuta. Ohne Witz, du warst als verletzter Spieler. Es hat Spieler gegeben, die haben vorgetäuscht, dass sie jetzt eine Verletzung haben und haben draußen Hanuta gefressen. Also, tatsächlich glaube ich, dass man 90% der Verletzungen bei einer Sportart mit Eisspray und Pferdesalbe heilen kann.
Ja, Pferdesalbe
oder?
Weniger. Warum? Weil sie erwärmt. Und das sollte man nach einer Verletzung nicht machen. Also wenn, dann ist es eher für vor dem Spiel gedacht, aber sicherlich nicht für nach dem Spiel. Also man soll auch nicht danach
starten. Kragen, aber
nicht gleich heiß duschen und so. Also das ist nicht gut. Kompressionen.
Ich hab's genauso. Lustigerweise, ja, ich habe es genau so erlebt. Ich hatte mir vorm Spiel, vorm Fußballspiel, wie immer, den Abend vorher gehoben, dann kurz zum Treffpunkt gekommen, umgezogen, sofort Vollgas gespielt und habe dann beim Warmmachen, beim Schießen schon sofort wahrscheinlich eine Zerrung von hier bis Meppen gehabt. Und dann kam der nämlich und meinte, ja, hier machst du ein bisschen Pferdesalbe drauf. Und ich habe gemerkt, je mehr Pferdesalbe ich da drauf mache, desto besser geht das tatsächlich. Ich konnte dann tatsächlich auch spielen, war auch alles gut. Und dann habe ich mich unter die heiße Dusche gestellt. Ich habe, also meine Haut hat sich gepellt. Ich wusste nicht, dass man so viel verkehrt machen kann mit Pferdesalbe. Ja, aber
da ist halt Schlangengift drin, ne?
Wirklich?
Ja, oder Alphinalgon, ja. Und das Schlangengift, das wirkt dann erstmal so warm, dass du den Schmerz nicht merkst. Aber wenn du danach richtig heiß duschst, dann gute Nacht. Wenn du jemanden wirklich gerne magst, dann sagst du ihm, reib dich doch mal ein bisschen mit Phenalgon ein und danach duschst du. Herrlich.
Das gönne ich tatsächlich keinem. Aber warum heißt das dann nicht, warum heißt das dann Pferdesalbe, wenn da Schlangengift drin ist? Dann kann man es doch auch Schlangensalbe nennen.
Ja, gut, das ist ja nur ganz wenig Nuancen. Die Pferde sind halt, naja gut, kann man noch ewig drüber unterhalten. Pferde sind halt.
Okay. Wo wir bei schönen Erlebnissen sind, Sarah hat noch eine Frage. Was war dein schönstes Erlebnis gemeinsam mit der Mannschaft? Da habe ich ja schon einen Favoriten wahrscheinlich. Zwei.
Das schönste Erlebnis mit der Mannschaft, mit der aktuellen oder mit insgesamt in 20 Jahren?
Nee, ich glaube, das ist mit allen, also mit den Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, gemeint.
Ja gut, die erste deutsche Meisterschaft war sicherlich ein Riesenerlebnis, aber das schönste Erlebnis war eigentlich das erste Mal Final Four in Hamburg, als wir da als Underdog uns qualifiziert haben, mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft Kiel geschlagen haben im Halbfinale. Das war eine richtig geile Geschichte. Und dann am Tag danach leider gegen Hamburg verloren haben, weil wir, sagen wir mal, von den Schiedsrichter verpfiffen wurden.
Sind wir wieder beim Thema.
Aber das war sicherlich eine super Aktion, das Event, wenn man dann unten reinkommt zum ersten Spiel. Wir hatten das zweite Spiel damals. Diese dunkle Halle und diese vier verschiedenen Fankurven und wir alle in Gelb. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Mannschaften das auch schon so hatten, aber das leuchtende Gelb, ne, da sind wir wieder bei den Farben, das sind mir halt schon aufgefallen und das war jetzt auch für so einen nicht direkt Beteiligten wie mich schon ein Erlebnis. Ja.
Ja, Final Four ist super, aber gut, irgendwann ist es dann zum Trauma geworden, das haben wir aber zum Glück mittlerweile ja auch überstanden. Wobei wir seit dem Titel auch gar nicht mehr da waren, ne?
Nee, glaub nicht.
Wir haben uns nicht mehr qualifiziert danach.
Zweimal nicht qualifiziert, einmal ausgefallen und
so. So, ja, und das Ausgefallene wird ja jetzt noch gespielt dieses Jahr. Sie spielen ja dieses Jahr das Final Four von 2020 im Sommer mit den Hannoveranern, die uns rausgeschmissen haben, nur halt mit einer komplett anderen Mannschaft mittlerweile. Ja, Corona treibt gewisse Blüten. Wir kommen jetzt zur letzten, aber auch meistens persönlichsten und längsten Kategorie.
Löwen hautnah.
Ja, an dieser Stelle möchten wir den Menschen hinter dem Doc kennenlernen. Eine Frage, die auch sehr häufig von unseren Fans kam: Wie wird man eigentlich Mannschaftsarzt der Löwen? Wie ist das bei dir? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Gut, ich kam selbst vom Sport, mal ganz kurz, versuch's ganz kurz zu machen. Und dann war mir immer klar, das ging dann nicht mehr, weil ich eigentlich Sport studiert hatte, habe mich verletzt und bin dann Mediziner geworden. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Mir war immer klar, ich will Sportbetreuung machen. Und dann bin ich seinerzeit von Essen 97 zurückgekommen von meiner Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt alles. Also wenn jetzt der Taubenverein aus Kirchheim gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch Mannschaftsarzt, hätte ich auch Mannschaftsarzt gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch Waldhof Mannheim. Und dann hat mich der Physiotherapeut von den Waldhof Mannheim angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, in Östringen Mannschaftsarzt zu machen. Da habe ich erstmal gefragt, wo ist Östringen und wo spielen die? Zweite Bundesliga, und da war das schon, okay, man gar nicht gekannt. Und die haben einen neuen Trainer, das ist der Michael Roth, der war vorher Spieler. Und dann habe ich gesagt, jo, mache ich. Dann war das erste, der erste Trainingstag, das fand dann in Odenthal statt, JWD. Und dann bin ich dann dahin gefahren. Und habe gedacht, oh Gott, was habe ich mich da jetzt eingelassen? Ne? Und dann war aber dann der erste Moment zwischen Scholle und mir. Und es war wie zwischen Frau und Mann, Liebe auf den ersten Blick. Und letztendlich hat er mich dann auch so zum Handball geführt, dass es so Viralinfektion war. Ja? Und dann wurde das immer mehr und mehr. Erstmal nur Betreuung, dann zum Spiel und dann zu mehreren Spielen. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Ja,
Ja, gut. Michael Roth ist natürlich auch einfach, kann ich gut verstehen. Das ist ja einfach ein geiler Typ. Mit dem kann man ja auch Spaß haben. Und das ist so ein Menschenfänger, finde ich.
Richtig, ja.
Das ist einer, mit dem geht man überall hin und überall durch. Hast du denn selber überhaupt schon einen Handball-Hintergrund?
Nee, ich habe keinen Handball. Ich habe Basketball und Tennis gespielt und habe den Hintergrund gehabt. Und Handball überhaupt nicht, aber das hat mich von Anfang an fasziniert. Das Körperliche, nicht so pinzig, dass man einmal auf die Socken kriegt und austeilen darf. Und ja, es ist immer das Spannende bis zum Schluss. Ja, das war schon gute Jungs und ehrliche. Und das hat mich schon interessiert und bewegt. Was ich nicht so ganz verstanden habe zu Beginn war, als ich dann gekommen bin, kam ja schon ein bisschen so aus der Betreuung Profisport, dass dann, als das erste Spiel mal dann da war in Östringen, gab es zwei verschiedene Kabinen. Ja? Und auf die Frage, warum jetzt zwei verschiedene Kabinen, habe ich gesagt, ja gut, da sitzen die einen, da sitzen die anderen. Okay, habe ich gesagt, ja gut, alles schön. Nach dem Spiel war mir es dann klar, weil in der einen Kabine saßen die Raucher und in der anderen Kabine saßen die Nichtraucher. Ja? Und dann hörte ich noch so ein leichtes Geräusch, leichtes Scheppern. Ja? Und ja, und dann wurden die Bierkästen da reingerutscht. Ne? Also da war ich dann schon etwas überrascht über diese Tradition. Ja?
Aber ist irgendwo auch schön, dass sich das der Handball so ein bisschen bewahrt hat, finde ich, oder? Ja. Weil das ist ja, also ich habe ja auch, guck ja auch so ein bisschen in andere Sportarten und ja, das ist bei vielen Fußballprofivereinen nicht so denkbar, dass da am Ende eine Kiste Bier in der Mitte steht. Du warst aber, du warst in deiner Jugend ein sehr guter Basketballer und Tennisspieler. Betreust du noch Athleten aus diesen anderen Sportarten, die Academics zum Beispiel?
Nee, die habe ich am Anfang gemacht, zu Beginn, als ich angefangen habe. Das macht jetzt schon seit ganz langer Zeit der Markus Weber, auch aus unserer Praxis. Und aber ich habe noch einen sehr Bezug zum Basketball, weil es einfach eine tolle Sportart ist. Zum Tennis habe ich nicht mehr so den engen Bezug, weil es einfach aufgrund der Kniegelenkssituation von meiner Seite nicht mehr so möglich ist. Aber das waren schon die beiden Hauptsportarten, ja.
Du arbeitest in deiner Praxis in Heidelberg, aber auch noch als Orthopäde mit normalen Patienten?
Was ist ein normaler Patient?
Der kein Profisportler ist, ja, ein normalsterblicher Patient. Natürlich. Also könnte ich auch einfach zu dir kommen, wenn ich
ja, natürlich. Orthopädische Hilfe. Also, Profisportler machen ja vielleicht 5% aus. Ja? Also meine Intention, sag mal, das so zu machen, war eigentlich jedem Sportler zu helfen, weil ich selbst nicht geholfen bekommen hat in der Anfangszeit, als ich mich verletzt habe. Und es war die Intention, dass ich, wenn sich jemand aus der Kreisliga A am Wochenende verletzt, dass er die Möglichkeit hat, auch am Montag dann zu kommen. Und das ist für alle offen. Ob privat, ob Kasse, ob alt, ob jung. Also vorwiegend natürlich schon mit dem Fokus auf Sport. Ist klar, was mich jetzt angeht. Aber da gibt es jetzt keine Kategorisierung.
Nachdem unser Mannschaftsbetreuer Conny Hoffmann ja letztes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, bist du der dienstälteste Löwe. Macht dich das stolz?
Also nachdem ich jetzt auch der dienstälteste Kollege bin in der Praxis, macht man sich natürlich so manchmal die Gedanken. Ja, stolz. Ich meine, wenn man bei einem Verein ist, dann macht einem das schon stolz, weil ich ja auch immer damit gelebt habe. Und das, denke ich, kriegt man auch mit und sieht man. Und gewisser Stolz ist schon dabei.
Vor allem, also man hat ja offensichtlich mit mehr Jahren auch mehr Urlaubsanspruch, habe ich ja schon rausgehört. Ja,
das habe ich schon früh aufaddiert, verstehst du? Das ist über die ganzen Jahre gleich.
Was hat sich denn in diesen über zwei Jahrzehnten an deiner Arbeit verändert? Auf Löwenseite hat sich ja seit den Baden-Östring-Zeiten ein bisschen was getan.
Ja gut, ist ja schon alles professioneller geworden. Letztendlich, was Verletzungen angeht, Verletzungsursachen, Therapien, hat sich in den letzten 20 Jahren eigentlich gar nicht so viel geändert. Ja. Bei der Sportlerbetreuung ist halt eins wichtig, das habe ich immer von meinem alten Chef gelernt, man muss sich um die Leute kümmern. Und wenn halt jetzt morgens ein Anruf kommt vom Sascha, der hat sich verletzt, dann kann man halt nicht sagen, ja, dann soll er halt mal morgen vorbeikommen. Dann fließt es halt in den laufenden Praxisbetrieb ein. Aber das war vor 20 Jahren genauso, wie es heute ist. Da hat sich nicht viel geändert. Es hat sich vielleicht dahingehend geändert, dass man heute grundsätzlich, dass die Ärzte grundsätzlich die Orthopäden weniger gut untersuchen können mit der Hand und dass vieles, sage ich mal, im Kernspinnen vermeintlich diagnostiziert wird und dass man dann immer gucken muss, passt das überhaupt zusammen? Ja? Früher hat man noch ein bisschen, da war das Kernspinnen noch nicht so dominant. Heute ist es so, da kann es eigentlich gar nicht schnell genug gehen, dass man schon einen Kernspin haben will und man liest am Kernspin alles ab und schließt daraus die Therapien. Das hat sich vielleicht, sage ich mal, geändert. Ansonsten muss man immer so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, nicht ein bisschen, man muss auf dem Laufenden bleiben, damit man halt nicht die Gefahr begibt, wenn der Spieler mal woanders hingeht, dass man dann irgendwas übersehen hat oder dass irgendwas ganz was anderes, sage ich mal, dann in den Raum gestellt wird als Diagnose. Ja.
Also die Möglichkeiten werden sich ja auch sehr verändert haben, insgesamt in der Medizin, jetzt gar nicht mal nur bei den Löwen, aber ich könnte mir schon vorstellen, vor 20 Jahren wären gewisse Verletzungen eher und hätten eher zu einem Karriereende geführt, vielleicht zu einem abrupten, als das heute der Fall ist, weil man viel mehr machen kann, oder ist das nicht so?
Nee. Also in den letzten 20 Jahren hat sich nicht viel geändert. Das Kreuzband als Klassiker hat man vor 20 Jahren genauso behandelt wie heute. Okay. Vielleicht ist man ein Stück weit weiter im Rahmen der Funktionalität. Es ist aber auch viel anderer Schnickschnack dazugekommen, wo jeder irgendwas meint, das ist jetzt das Beste. Wo man halt trennen muss, ist es jetzt wirklich das Beste. Vor 30 Jahren, da wird man sagen, im Vergleich zu 30, vor 30 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren, hat sich schon etwas geändert, ja. Und aber so grundsätzlich, wenn man sagt, wow, das würde ich gar nicht so. Vielleicht in der Schulteroperationen, dass man da vielleicht ein bisschen moderner ist, dass man da auch mit kleinen Eingriffen hantiert, aber im Großen und Ganzen nicht.
Was ist denn so die häufigste Verletzung bei Handballern? Ist es das Kreuzband oder?
Ich glaube, aus eigener Erfahrung sind es einfach die muskulären Verletzungen. Dann Sprunggelenke. Das sind so mal mit die häufigsten Kreuzbänder. Wenn man jetzt überlegt, wie viel haben wir in den letzten 10 Jahren an Kreuzbändern operiert? Ich weiß es gar nicht, ob überhaupt einer dabei ist.
Wenn ich jetzt mal so drüber lege, ich glaube, könnte es tatsächlich sein, dass der Steini der Letzte war. Ne? Was war mit Michel Abt? Hatte der nicht auch was am Kreuzband?
Michel Abt hatte was, ich habe seine Erlaubnis, aber ich glaube, er hatte nichts am Kreuzband.
Ja, doch, dann war Steini, glaube ich, der Letzte.
Ich glaube, Steini war, könnte der Letzte gewesen sein, ja.
Ja, das ist, das heißt, es geht dann eher muskulär, aber dann so, was man als erstes denken würde, Finger, Schulter.
Gut, Finger ist, sage ich mal, immer ein Thema, aber das ist jetzt nicht so, dass man das jetzt als, sage ich mal, schwere Verletzung einordnet, es sei denn, es ist jetzt so wie beim Ilja. Sprunggelenke, klar, die Außen, es ist ja auch immer positionsbezogen. Die Außen haben vielleicht mehr am Sprunggelenk was, die Mittelpositionen vielleicht mehr was am Kreuzband oder am Knie zentral. Kreisläufer kriegen es vielleicht eher am Ellenbogen oder direkte Kontakte. Also das ist schon auch ganz gut dokumentiert durch die Berufsgenossenschaft. Ja.
Welche Fälle bei den Rhein-Neckar-Löwen in deiner Zeit sind dir besonders nah gegangen?
Naja gut, ich denke mal Oleg Veliki, ja, würde ich mal jetzt mal so sehen. Oder das ist schon eine tragische Geschichte gewesen. Der ist ja dann, vielleicht wissen Sie ja noch einige nicht mehr, gestorben am Hautkrebs. Und einfach, sagen wir mal so, die Betreuung, er war ja am Schluss nicht mehr bei den Rhein-Neckar-Löwen, sondern in Hamburg, aber ich hatte ein sehr inniges Verhältnis mit ihm. Und das war dann schon, als dann der Juri Jefkov mich dann angerufen hat, dass er gestorben ist. Das war dann schon, war schon ein harter Schlag, ja. Wenn man auch so betreut und sag mal, wenn man das gesehen hat, wie es immer mehr nachlässt, immer mehr OP-Narben, ja, immer mehr, und das ist dann schon nicht so schön.
Er hat die ganze Handballwelt an sich ja geschockt. Oleg Veliki, Weltmeister 2007, war eine sehr traurige Geschichte. Auch damals, wenn man jetzt gar nicht im Handball drin war, ist diese Geschichte ja an niemandem so wirklich vorbeigegangen. Schön ist aber, dass er ja heute auch noch viel an ihn gedacht wird. Also auch noch an seinen Todestagen und so wird ja immer noch diese Erinnerung an ihn auch hochgehalten, auch von allen Vereinen, bei denen er gewesen ist. Mir wurde aber, also du hast jetzt auch angedeutet, mit Oleg Velikij, hast du viel Zeit verbracht. Generell habe ich mir sagen lassen, dass du auch einige deiner besten Freunde im Handball kennengelernt hast.
Richtig. Also, sagen wir, in der ersten Zeit sicherlich den Michael Roth, Scholle. Mhm. Und dann jetzt im Lauf der letzten 10 Jahre Uli Roth. Und das ist schon eine sehr, sehr innige Freundschaft. Dann mit Patrick und mit Uwe. Auch, ja, wenn man das jetzt vielleicht nicht auf der Ebene, wie man halt jetzt gleichaltrig befreundet ist, aber auch schon den einen oder anderen Urlaub verbracht, der jetzt nicht auf lange Hand geplant war, sondern sich auch ergeben hat. Holger Löhr, ja, mit Olli, also viele Freundschaften haben sich schon daraus ergeben und insgesamt halt die Handballfamilie. Da bin ich schon glücklich, dass ich da dann letztendlich zum Handball gekommen bin.
Wenn man die Finger von Olli Rogisch anschaut, dann fragt man sich auch als Orthopäde, was so ein Körper so alles wegstecken kann, oder?
Ja gut, ich weiß nicht.
Er hat es mal gezeigt. Das ist
naja, ist das seine Lieblingsdemo?
Ja, auf jeden Fall. Gleich nach Kaffee kommt bei ihm, ich zeige dir mal meine Finger.
Ja, genau.
Aber wenn man so mit diesen ganzen Handball-Urgesteinen, sind ja auch unter anderem echt schillernde Typen da mit dabei, da mal so um die Häuser zieht, was erlebt man da so? Oder fällt das unter die ärztliche Schweigepflicht?
Ja, man erlebt das, was du auch erlebst. Ne? Also mal das eine oder andere Bier zu viel oder mal einen dicken Kopf am nächsten Tag. Also das ist schon klar, ich kann halt da in der Regel nicht so mithalten wie der eine oder andere. Oder in früheren Zeiten, ich kann mich einmal an eine Weihnachtsfeier dran erinnern, wo es eine Bierstaffel gab. Boah, da bin ich ja sowas von abgekackt. Und das war brutal, was die dann runterhauen, so mit einem Zug, verstehst du?
Und, ja, ja, klar.
Und da waren die schon in der zweiten Reihe und ich habe noch am ersten rumgenippelt. Aber alles gut. Alles überstanden.
Ich kann das super gut nachvollziehen, weil ich vertrag nichts. Da stehe ich auch zu. Also mit Nikola Jakobsen, nachdem ich jetzt seinen Podcast gemacht habe, mit dem dürfte ich nicht trinken gehen. Weil wir wissen ja mittlerweile alle von seiner Abneigung zu Mischgetränken. Aber ich bin schon so, ich trinke zwischendurch mal einen Radler, damit ich einfach auch wieder regenerieren kann. Aber da scheine ich bei Nikola Jakobsen ja komplett auf taube Ohren zu stoßen. Der scheint da ja sehr, sehr krass unterwegs zu sein. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Manchmal kann man und muss man ja auch nicht immer so mithalten. Diese Ischgl-Abende sind dann wahrscheinlich auch für dich immer prägend, oder?
Da bin ich nicht im Urlaub.
Dabei, ja, ne?
Nein, da bin ich außen vor.
Okay.
Deshalb
bin ich
kein Urlaub dann, verstehst du? Also.
Ja, höre ich ja immer, dass das irgendwie ein, ja, wobei jetzt werde ich wieder ausschweifen.
Nein, das ist ja Tradition, das ist ja beim Fußball auch so, ein Abend ist dabei, wo eben halt mal rausgemacht werden muss, was raus muss.
Muss auch absolut sein. Manchmal würde ich einfach gerne, manchmal würden wir Außenstehenden da gerne noch die eine oder andere Geschichte mehr zuhören. Da soll ja immer sehr Unterhaltsames vor sich gehen. Wir wissen bis heute nicht, was die ganzen Neuzugänge machen müssen. Aber CIS, ein Team, ein Podcast, wir werden es irgendwann rausfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Vom Vergnügen nochmal zur Arbeit. Wie kann man sich denn den Job bei den Löwen generell so vorstellen? Gibt es gibt es generell einen Austausch mit jedem Spieler oder immer nur, wenn einer eine Verletzung hat?
Gut, sagen wir so, wenn der Spieltag ist, man sitzt unten, dann hat man in der Regel, es ist entspannt. Die meiste Arbeit ist halt in der Woche und dann hängt es natürlich schon von ab, wie viele Verletzte haben wir, ist ein Austausch. Der meiste Austausch findet mit den Physios statt oder aktuell mit Sascha. Und klar, und wenn man jetzt so jemanden hat wie den Ilja oder mit den Verletzten, dann muss man halt auch täglich mit dem telefonieren oder WhatsApp schreiben. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass jetzt so ein Ilja jetzt noch nicht so gut Deutsch spricht und Englisch und verzweifelt ist, was das mit seinem Finger ist. Und das ist halt die Arbeit, die man halt so nicht sieht. Ne? Und das ist einfach der meiste Aufwand, wo man halt zu tätigen hat. Manchmal ist es auch, dass man halt für die Spielerfrau dann ein Zimmer im Elisabeth für die Niederkunft. Es sind also immer die Kleinigkeiten, die aber halt im Lauf eines Arbeitstages halt rein müssen. Ne? Und das zu jeder Zeit. Ja?
Als Mannschaftsarzt, das finde ich immer sehr interessant, da gab es ja jetzt bei Mike Patreil auch ein paar Bilder, als Mannschaftsarzt führst du ja auch diese obligatorischen Medizinchecks bei Neuverpflichtungen durch. Könnt ihr mir vorstellen, wenn du da einen Twitter-Account hättest und anonym mal das ein oder andere leaken würdest, du hättest viele Follower. Muss man da manchmal auch die Finger stillhalten, wenn man dann schon weiß, wer als nächstes kommt?
Ja, das mit der Sporttauglichkeitsuntersuchung, das ist ja immer so, man muss es schon einigermaßen seriös machen. Ne? Das ist, da muss man auch vorher sich immer schon ein bisschen erkundigen, was hatten die Spieler. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz spaßig, wie man sich das immer vorstellt, sondern da geht es ja dann darum, schon mitzuteilen, hat er jetzt eine relevante Verletzung, und da ist der Austausch mit dem Olli schon immer im Vorfeld ganz wichtig.
Aber kannst du grob mal, ich meine, wir reden ja eh nicht über Namen und so, das ist uns ist ja eh klar, aber wie viele Spieler hattest du da, die am Ende nicht zu uns gekommen sind? Oder hat es immer gereicht bis jetzt?
Es gab mal einen, da gab es ein großes Fragezeichen. Und das ist dann halt auch, sage ich mal, nicht in meinem Sinne entschieden worden. Okay. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf den speziellen, ob du die Info hast, aber es gab mal einen speziellen Spieler.
Nee.
Und der wurde von mir als erstmal nicht Bundesliga-tauglich eingeschätzt. Und da sind halt widrige Umstände, sagen wir es mal, wenn wir es gar nicht so arg thematisieren, dann hat er ja dann doch gespielt und verpflichtet worden. Okay.
Nee, also habe ich jetzt auch nicht im Kopf, ehrlicherweise.
Aber wie gesagt, ansonsten kann ich mich jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht dran erinnern, dass es da einen Spieler gab, wo man sagt, nee, das machen wir jetzt mal nicht, weil der und der die Verletzung hat.
Aber auf was schaust du dann? Also was sind so die Dinge, die du dann checkst? Ich meine, klar, Knie und so wird natürlich ein Riesenthema sein.
Gut, man guckt immer auch so ein bisschen, das ist ähnlich wie beim Fußball, man guckt immer erstmal, was hat denn der für Verletzungen gehabt? Ja, wenn es das möglich ist, wie lange hat er Ausfallzeiten gehabt? Und dann ist es schon mal so, dass man denjenigen auch fragt, was er für Verletzungen gehabt hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, er hat eine Knieverletzung gehabt und ich frage ihn und er sagt, ich habe keine Knieverletzung gehabt, muss man natürlich schon mal ein bisschen hellhöriger werden. In der Regel sind es die Hauptgelenke, Schultergelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk, aber auch Achillessehne. Und Ellbogen, Finger, ne, beim Handball, eigentlich im Grunde genommen alles, was man optisch und mit den Händen, man hat da noch ein, zwei Instrumentarien, diagnostizieren kann. Und wenn es halt fraglich ist, wenn jetzt jemand halt einen Knorpelschaden schon mal hatte und kommt mit einer fraglichen Verpflichtung, und man weiß, in der letzten Saison hat er so 3 Monate nicht gespielt, dann muss man halt auch mal ein MRT machen. Manchmal tauscht man sich auch aus mit dem Mannschaftsarzt. Das ist halt im Handball sehr kollegial.
Ah, okay.
Das muss man auch sagen, das funktioniert bei uns sehr, sehr gut.
Mhm. Wie sind denn so die Langzeitfolgen? Also jetzt beispielsweise gerade der Fall, nicht bei uns, aber Simon Ernst ist ja jetzt nach Leipzig gewechselt, hatte 3 Kreuzbandrisse in kürzester Zeit. Gibt es dann so etwas wie Langzeitfolgen? Also sollte man dann auch vorsichtig sein, wenn man in die Vergangenheit eines Spielers guckt?
Bei der Verpflichtung?
Ja.
Ja, also ich denke mal, das ist ja auch heutzutage jedem bewusst, ne? Also der damit zu tun hat, ob das jetzt Geschäftsführer ist, sportlicher Leiter, Trainer, die wissen natürlich schon, ich habe jetzt verpflichtet vielleicht jemand, der 3 Kreuzbandrisse hat. Und da muss man wissen, also das kann durchaus in die Hose gehen. Letztendlich ist es ja immer entscheidend, jetzt bei so einer Sache, sind Begleitverletzungen dabei, wie Meniskus oder Knorpel? Ist das Knie stabil? Das ist schon die Info, die er dann von mir bekommt. Aber letztendlich wird man sich bei so einem konkreten Fall, da muss man sich schon irgendwas einbauen lassen, dass man sagt, okay, keine Ahnung, Einjahresvertrag oder nach Spielen etc. etc. Also das ist dann weniger meine Aufgabe. Ja,
ja, Medizincheck ist immer, ich habe mal einen ehemaligen Fußballprofi kennengelernt, der mir mal erzählt hat, dass sein großer Traum bei Bayern München zu spielen dann fast in Erfüllung gegangen ist und er den Medizincheck aber nicht bestanden hat. Und wie du schon gerade gesagt hast, das ist nicht immer alles lustig so. Klar, wir posten natürlich nur die Bilder dann, war lustig und kommt jetzt zu uns. Wir haben es ja mit Maid Patrail so ein bisschen gemacht, dass wir da mal nur die Beine gezeigt hatten. Und aber das kann natürlich auch mal dafür sorgen, dass der ein oder andere Traum vielleicht mal nicht in Erfüllung geht. Du hast gerade auch kurz angesprochen, Handball ist natürlich auch ein Sport, der der sehr von Fair Play lebt und sehr auch von, ja, von Geschichten, von Momenten lebt. Ich erinnere mich zum Beispiel an den jungen Isländer Gisli Kristjansson. Die Geschichte wirst du ja natürlich auch noch im Kopf haben, der sich als Kieler bei einem Spiel in der SAP Arena ganz schwer an der Schulter verletzt hat. Mittlerweile ja sogar schon ein zweites Mal. Jetzt allerdings für Magdeburg. Du warst dann direkt an seiner Seite, als er noch auf dem Feld lag und vor Schmerzen geschrien hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sind es aber trotzdem genau diese Momente, die zeigen, wie großartig die Handballfamilie einfach zusammenhält, weil es in dem Moment völlig egal ist, was der Junge für ein Trikot hat?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das, sage ich mal, so Momente, wo man merkt, der andere hat jetzt wirklich eine schwere Verletzung erlitten, kann ich mir jetzt auch nicht bei den Fußballern vorstellen, dass das denen jetzt egal ist. Aber trotzdem ist es einfach so, dass im Fußball hat man ja auch das Gefühl, dass sich so ein bisschen gebessert hat, der Kontakt untereinander, wenn man sieht, wie die Spieler oder Spieler untereinander nach dem Spiel miteinander umgehen. Ob man das jetzt immer so super gut findet, das ist jetzt nicht jetzt bin ich nicht unbedingt dafür. Aber im Handball hat es so Tradition. Ja? Also man gibt sich vorher die Hand, man gibt sich hinterher die Hand. Und was vorher auf der Platte war, ist hinterher in der Regel vergessen. Man sitzt dann in den Kabinengängen, unterhält sich und trinkt vielleicht noch was. Und das siehst du ja auch. Ich glaube, das wird halt im Fußball, findet es nicht statt, ja, in dem Sinne.
Ja. Vor allen Dingen hat ja im Fußball auch, das ist ja schon dieser große Unterschied. Ich bin ja dann auch vorher, ich muss ja als Hallensprecher auch in diese technischen Meetings, wo dann die Schiedsrichter und die Betreuer und Co. nochmal, und da wird ja jedes Mal die Frage gestellt, habt ihr als Gastverein auch einen Arzt auf der Bank? Ansonsten gibt's halt dann den einen Arzt für beide. Im Fußball gibt's das ja aus dem Grund schon nicht, weil ja jeder Verein sich seinen eigenen Mannschaftsarzt ganz oft auch angestellt leistet, bis hin zur dritten Liga. Das ist natürlich im Handball dann ein Unterschied einfach, weil es vielleicht auch teuer ist, dann den Arzt aus Kiel mitzubringen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Vereine auch nach Mannheim absichtlich keinen mitbringen, weil sie wissen, dass bei uns diese Position gut besetzt ist und die Spieler da in guten Händen sind.
Aber das ist bei allen so. Das muss ich einfach so sagen. Das ist zwar danke für die Blumen, aber das ist einfach auch ein Agreement, das muss man einfach ganz klar sagen, zwischen den Mannschaftsärzten. Da ist ja auch die Handballärzteverein gegründet worden vor 2007 im Rahmen der Handballweltmeisterschaft. Und da haben wir uns auch verpflichtet, dass ein Arzt, der Heimarzt, für die andere Mannschaft verantwortlich ist. Im Fußball wäre das undenkbar. Auch Grund, das, was wir eben schon angesprochen haben, da ist immer noch die Rivalität groß und kann mich auch daran entsinnen, wo ich auch schon mal jemanden von der anderen Mannschaft genäht habe während dem Spiel. Also da gibt es überhaupt keine, letztendlich ist man ja auch ärztlich dazu angewiesen, dem anderen zu helfen. Ja? Und das war jetzt auch, jetzt als ich einen Spieler verletzt hatte, ich weiß gar nicht, meinem vorletzten oder drittletzten Heimspiel, der halt länger auf dem Spielfeld war, wo man halt dann will helfen, ja, und kriegt dann vom Offiziellen gesagt, nee, geht nicht, darf's nicht rein. Also, das sind halt so Dinge, aber grundsätzlich ist alles geregelt bei den Heimspielen, auch für unsere Mannschaft.
War jetzt bei Naschice oder bei den Russen, ne? War doch auch so eine.
Genau,
so eine,
da war der Finger draußen, ja.
Ja, 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 das war. Ja, den hast du wieder eingerenkt.
Der ist dann.
Ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, du hättest es erst in der Kabine gemacht.
Habe ich auch erst in der Kabine. War auch erst in der Kabine. Ja, aber da konnte er nicht mehr, also spielen. Gehört, ist alles gut gelaufen.
Ja, ja. Gehört hat man das trotzdem noch. Boah, also so Finger einrenken und so, das ist natürlich schon auch hart, ne? Das tut auch richtig weh.
Ist eine dankbare Geschichte, weil es halt dann spektakulär aussieht, ne?
aber auch relativ schnell wieder heilt, wenn nicht unbedingt die Bänder verletzt sind, oder?
Genau, wenn es so ist wie bei Ilja, dann hat man ein Problem.
Das ist absolut richtig. Generell würde mich aber trotzdem auch interessieren, wie viel guckst du dir denn in deinem Arbeitsalltag auch von anderen Sportarten ab? Hast du da Kontakt zu anderen Ärzten? Was weiß ich, Hoffenheim, Sandhausen?
Nee, da muss ich sagen, klingt vielleicht ein Stück weit arrogant. brauche ich nicht unbedingt, weil ich einfach über die Jahre mir so viel angeeignet habe. Mein großes Vorbild war Müller Wohlfahrt. Und den fand ich einfach zu der Zeit, als er das gemacht hat, war der einfach super, weil der die Sportorthopädie oder die Sportmedizin im orthopädischen Bereich ja auf Vordermann gebracht hat. Und all diejenigen, die Mannschaftsärzte heute sind, von den Fußballern oder von den Handballern der ersten und zweiten Bundesliga, die haben schon ein relativ großes Wissen. Und abgucken tue ich mir da nichts. Ich habe meinen eigenen Stil schon immer gehabt. Aber Müller-Wohlfahrt war mein großes Vorbild.
Okay. Hast du denn auch Kontakt zu den Ärzten von den Nationalteams? Also da gibt es da auch.
Da gibt es halt einen Austausch, wenn jetzt wie bei Albin oder wenn man Rückfragen sind oder der hat sich da verletzt oder was ist da passiert, dann tauscht man sich schon aus. Ja, und das erfolgt aber auch immer auf einem sehr kollegialen Niveau, muss man sagen.
Mhm. Okay. Apropos andere Sportarten, normalerweise haben wir bei uns im Podcast ja immer noch eine Unterkategorie, bei der wir nach den besten Löwenfußballern fragen.
Ja. Gibt's da einen?
Kannst du dir da offensichtlich keine Meinung zu bilden, oder?
Ich hör's nur.
Ach so, okay. Dann sag doch mal, also hast du dich schon oft Fußballspielen gesehen?
Ja, so zwei, dreimal, aber das kann man jetzt nicht sagen, dass man da jetzt dafür ein Urteil abgeben kann. Ich habe gehört, der Patrick spielt sehr gut.
Das haben wir auch
dann
gehört.
Dann muss man aber sagen, wenn das das Niveau ist, wie er beim Buhl hat, dann kann das Niveau im Fußball bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht so hoch sein. Ja?
Okay, ihr spielt Buhl miteinander, oder was?
Wir haben ab und zu mal gespielt im Urlaub in Marokko. Ja.
Ah, und okay.
Ich glaube, Jari soll auch nicht so schlecht sein. Mhm. Und ich glaube, Palle schießt viel Tore. Und ja... Sonst.
Es gibt nur einen, den du nicht nennen darfst. Das ist ansonsten alles gut.
Den ich jetzt.
Janik Kohlbacher denkt immer, er ist der beste Fußballer von allen. Eigentlich haben wir auch nur diese Kategorie nur eingeführt, um ihm am Ende der Saison zu beweisen, dass das nicht ist.
Janik weiß ich jetzt nicht. Also habe ich nichts. Von dem habe ich noch nie was gehört im Fußball.
Also in der Nationalmannschaft, wenn die Fußball spielen, dann steht er immer nur im Tor. Also das sagt, glaube ich, schon einiges.
Ja,
aus.
Weißt du, früher diejenigen, die nicht kicken konnten, die wurden ins Tor gestellt oder links außen.
So, ja, genau. Aber dafür müsste man ja auch richtig viel rennen können und das kann Janik ja auch nicht. Also der muss ja immer nur die Hälfte zurückrennen, weil er dann rausgeht. Wir haben uns für dich was anderes einfallen lassen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was das jetzt hier bedeuten soll in meinem Formular, was ich hier immer geschickt bekomme. Ich soll dich nach deinem Lieblingsfußballclub fragen, weil das so ein toller Verein sei.
Ja, gibt's nur einen. BVB.
Ach Gott im Himmel. Gut, dass die Frage erst zum Ende gekommen ist.
BVB und aktuell noch KSC.
Ja, da, also auf den können wir uns ja einigen. Das weißt du ja sicherlich, aber klar, also ja.
Bist du für ein Verein? Was wo?
Ich trage den Mythos vom Schalker Markt auf dem Rücken tätowiert. Okay. Also ich bin ja gebürtiger Ruhrpott-Junge. Aber
tut mir echt leid. Also ich bin... Ich meine, weißt ja, Schwarz-Gelb und Blau-Weiß oder Weiß-Blau, die vertragen sich nicht, aber ich finde ich echt schade, dass die das nicht hingekriegt haben.
Also lustigerweise, momentan, ich kriege momentan so viel Mitleid von meinen ganzen, also früher bei mir in der Klasse war das so, ich bin ja ungefähr 20 Minuten entfernt von Dortmund aufgewachsen, ungefähr eine Dreiviertelstunde von Gelsenkirchen. Das heißt also schon ein paar mehr Dortmund-Fans in meiner Klasse gehabt und viele von meinen engen Freunden von früher sind halt Dortmund-Fans und ich muss wirklich sagen, das tut fast mehr weh, weil die trauen sich noch nicht mal mehr, mir einen reinzudrücken. Mittlerweile sind die echt so, dass die sagen so, oh, also das haben wir jetzt mal nicht gewollt, ne? Also kein Derby mehr und irgendwie ja. Schalke jetzt irgendwie zweite Liga. Also, boah, nee, also die hatten so viel Mitleid, weil unsere Schalker, ich nenne es gar nicht mehr Mannschaft, sondern diese Leute, die dieses Trikot getragen haben und gespielt haben, das hat ja mit Fußball echt und mit Einstellung zum Sport ja echt überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Deswegen ist es aber auch relativ emotionslos jetzt vonstatten gegangen. Jetzt sind wir halt nächstes Jahr beim KSC.
Ja.
Und gibt es halt hier das eine oder andere Auswärtsspiel, was ich wieder besuchen kann.
Kannst nach Sandhausen gehen?
Oh, gut, das warten wir mal noch ab, ob Sandhausen drin bleibt. Wäre natürlich für die Region wünschenswert, aber...
5 Euro ins Phrasenschwein.
Was denn? Wofür?
Für die Region.
Ja, also ist schon so. Ich meine, ist ja schon eigentlich immer ganz schick, dass man mit Sandhausen da auch nochmal so einen Zweitligisten hat. Aber im Großen und Ganzen mit dem KSC, klar, Sandhausen, dann gibt es ja schon ein paar Zweitligisten hier auch in der Nähe. Also ich finde, dass der SV Sandhausen mittlerweile ja auch ein Club ist, der sich in der zweiten Liga etabliert hat. Für die Region mit Sicherheit schade, wenn die absteigen würden. Wobei die dritte Liga auch nicht mehr so schlimm ist.
Ja, ja.
Aber die zweite Liga wird natürlich nächstes Jahr ein Kracher.
Das wird ein Kracher.
Muss man.
Ja, das wird ein Kracher.
Also, ne, die wollen eine europäische Super League. Wir haben nächstes Jahr eine deutsche Super League. Die ist halt nur, die heißt halt nur zweite Liga, wenn ich mir das mal so überlege. Eventuell noch Dresden, Rostock, Schalke, Köln. Und dann die Clubs, die eh noch drin sind. Der HSV möchte ja auch noch drin bleiben. Ja, aber ansonsten, wenn jetzt normale Zeiten wären, fährst du dann auch des Öfteren mal ins Westfalenstadion und Co. Oder ja, guckst du die Spiele auch live an?
Ja, sehr. Also jetzt in den letzten Jahren war jetzt auch nicht mehr so angetan, unbedingt hinzugehen. Ne? Aber das letzte Spiel meinerseits war gegen Malaga.
Ah, mhm. Oh, okay. Das war das eine Spiel. Felipe Santana.
Felipe Santana im Abseits hinter der Torlinie, ja, genau.
Das hätte der heute das Tor gar nicht gezählt. Und ich
aber da hätte auch das 1:1 nicht gezählt, weil, oder das 1:0 von Malaga, weil das war auch Abseits.
Das Spiel habe ich geguckt damals. Es gibt nur wenige Spiele, wo ich sagen kann, da habe ich Dortmund die Daumen gedrückt. Das war eins davon.
Und da war ich mal mit meinem Sohn da, der ist ja auch starker BVB-Fan. Und da wollten wir 5 Minuten vor Schluss gehen. Also da geht nichts mehr. Und da waren schon die Hälfte von den Zuschauern mal draußen, schwör's dir. Und dann fiel das 2:2 und dann wollten alle wieder rein. Ging aber nicht.
Ja.
Und dann
ja,
aber. Also ich höre mir das immer noch gerne an, auch auf dem Netradio, wenn der Norbert Dickel die letzten 5 Minuten da kommen. Kommentiert.
Ja, wenn viele von meinen Schalker Kumpels sind damals nach dem 0-4 zur Halbzeit auch aus dem Westfalenstadion raus und durften da logischerweise auch nicht wieder rein, obwohl das Spiel dann 4-4 geendet war. Ja, genau. Aber das sind ja dann auch so Geschichten, die machen es dann natürlich irgendwo auch einfach aus. Aber vielleicht, wo wir jetzt eh gerade kurz beim Thema Fußball sind, wir können ja mal den kleinen Seitenblick mal ganz kurz wagen. Dieses Thema Super League, du als Dortmund-Fan, du bist ja nicht ganz frei davon. Vielleicht überlegt sich das dein Verein BVB ja doch nochmal da irgendwie zu partizipieren. Findest du sinnvoll? Im Handball gab es diese Diskussion ja auch schon mal, ob es da so eine europäische Superliga geben sollte.
Ach, das ist eine Katastrophe. Und gerade in der aktuellen Zeit ist es ja noch mehr, ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Und letztendlich wird es auch langweilig. Ne? Also ich weiß, neulich hat es irgendeiner gesagt, wenn dann halt dreimal im Jahr Manchester gegen Liverpool spielt, dann guckt doch keine Sau mehr. Ja? Und das machen Leute, die halt auch wie am Anfang unserem Gespräch, das machen Leute, die halt mit der Sportart selbst gar keine Tradition verbindet, Geld, um die eigenen Schulden zu decken. Ja, also da kann man nur hoffen, dass BVB stark bleibt. Was Bayern macht, interessiert mich eigentlich nicht.
Ja, ich glaube, die waren näher dran als der BVB. Ja. Aber ist auch interessant, wie die auf einmal raus waren aus dem ganzen Thema. Ne? So, ja, wir haben da nicht. Ja. Also nachdem, ich war sehr überrascht, dass das in England tatsächlich so einen Aufruhr gegeben hat und auch in Spanien.
Die Fans haben entschieden. Aber ja. Die Fans haben entschieden.
Gut, ja. Gut, dass das so ist. Das war's schon wieder. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß
Kevin,
gemacht.
Kevin, eine Frage hätte ich noch an dich.
Ja.
Und zwar, das kann ich nie ganz so richtig klären. Sag mal, kannst du mir beantworten, wie man eine geöffnete Flasche Champagner wieder zukriegt?
Eine geöffnete Flasche Champagner wieder zukriegt? Ja. Das weiß ich jetzt nicht spontan.
Aber du bist doch Schalke-Fan, oder?
Du willst mir jetzt, du spielst jetzt auf die 4-Minuten-Meisterschaft an, oder was?
Richtig.
Tja, also. Auch bei dem Thema habe ich mir mittlerweile einen gesunden Humor angerechnet. Das tut natürlich weh, aber weißt du ja unter anderem auch durch die Löwen in Gummersbach, das sind die Momente, wo man dann auch sehr, sehr viel Mitleid erfährt. Auch von Dortmund-Fans, weil den Bayern hat das damals nämlich auch keiner gegönnt.
Ja, genau, das stimmt. Das war also, Pest gegen Cholera.
Vielleicht die, aber ich habe tatsächlich mit dieser Situation habe ich meinen Frieden deshalb gemacht, weil die zwei wichtigsten Protagonisten, denen ich die Schuld an dieser Situation damals gegeben habe, ich habe mit beiden sprechen dürfen.
Schiedsrichter.
In meiner Karriere. Ja, Markus Merk, ja. Vielleicht erinnerst du dich dran, war mal bei uns bei den Löwen zu Gast.
Okay.
Der hat, vor allem, das war ja so schlimm. Ich habe mir gedacht, wenn der jetzt ins Interview kommt, den mache ich schön fertig. Und dann kam er aber im Löwentrikot und Löwen, weil der ist ja Rhein-Neckar-Löwen-Fan, der Markus Merk. Und dann kam er mit Löwen. Löwen-Fanschal, da konnte ich den gar nicht so Volley nehmen, wie ich wollte. Habe ich dann nicht gemacht. Und Rollo Fuhrmann, der ja schuld daran war, dass die Schalker überhaupt geglaubt haben, sie wären Meister damals, weil er live ja on air gesagt hat, ihr seid in Hamburg ist Schluss, was ja nicht der Fall war. Mit dem konnte ich mich auch mal unterhalten. Allerdings war das Gespräch nicht so erfolgreich.
Ja. Ah, es war schon schwieriger Typ. War schon heftig, muss man sagen.
Aber auch das ist ein Stück Fußballgeschichte, so wie unsere fast erreichte Meisterschaft aufgrund von zwei Toren in Gummersbach ja auch ein Stück Handballgeschichte ist. Aber ich bin gespannt, es könnte dieses Jahr genauso eng werden. Ich glaube, Kiel und Flensburg, ich glaube daran, dass am 38. Spieltag die Entscheidung zwischen Kiel und Flensburg fallen wird und ich glaube, es wird sehr eng. Wir werden ein spannendes Meisterschaftsfinale erleben und vielleicht, wenn wir auf Gummersbach gucken, ganz gut für unsere Nerven, dass wir da nicht mit dabei sind. Also, ich hoffe, du hast Spaß
gehabt. Ja, war nett. Richtig gut. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne und wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir mit unseren Löwen dieses Jahr noch einen Titel holen und den dritten Platz erreichen. Wir drücken alle Daumen. Und für euch da draußen, wie immer, der Hinweis, abonniert uns auf allen Kanälen, schreibt uns auch gerne Feedback, wenn ihr möchtet. Wir wollen ja auch immer weiter dazulernen. Und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die nächste Ausgabe. Soweit ich weiß, haben wir da nochmal den, ich sag mal, fast größtmöglichen Kracher, den man bei den Rhein-Neckar-Löwen momentan bekommen kann. Freue ich mich sehr drauf. Ich sage aber erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.